Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Der Dresdner Feuerwehrsprecher Michael Klare wurde heute Nacht kurz nach drei aus dem Schlaf gerissen und zu einer der Elbbrücken in der Stadt zitiert.
Als wir die Brücke betreten haben, haben wir gesehen, dass im Bereich dort, wo normalerweise die Straßenbahnen fahren, sich ein Spalt von etwa 1 Meter Breite aufgetan hat. Und in dem Moment, wo wir die Brücke betreten haben und dort geschaut haben, gab es einen lauten Knall. Und daraufhin sind zwei Fernwärmeleitungen gebursten und es strömten Tausende von Litern heißes, dampfendes Wasser aus dem Brückenkopf heraus und fluteten das gesamte Terrassenufer. Wir haben uns daraufhin dann weiter Richtung Brückenmitte begeben und haben dann dort festgestellt, dass der Brückenbereich, wo die Straßenbahn eben drüber fahren, der war einfach weg. Der lag eingestürzt in der Elbe.
Da kümmern wir uns gleich drum. Außerdem geht es heute um drastische Maßnahmen, mit denen Namibia mit den Folgen der Dürre vor Ort umgehen will und um einen leicht verspäteten Flug zum Planeten Merkur. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Heute Nacht gegen 3 Uhr ist ein Teil der Carola-Brücke über die Elbe in Dresden eingestürzt. Menschen sind dabei nicht zu Schaden gekommen, aber die Brücke ist eine der Hauptverkehrsadern in der Stadt. Das Bauwerk besteht aus 3 Brückenzügen und kollabiert ist der westliche, über den die Straßenbahnen fahren. Wie konnte das geschehen? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit einem Experten für Bauwerksanalyse und Instandsetzung, mit Christian Sodeikat, Honorarprofessor an der TU München und Geschäftsführer des Ingenieurbüros Schiessel Gehlen Sodeikat. Herr Sodeikat, ein Sprecher der Stadt Dresden hat heute vermutet, die Ursache für den Einsturz könnte Korrosion gewesen sein. Korrosion durch einen massiven Chloriteintrag, der zu DDR-Zeiten stattgefunden hat. Chlorid, das heißt Salz, ist das für Sie plausibel?
Ich kenne natürlich diese Details nicht näher, aber Chlorid als Schadensursache, als Korrosionsauslöser ist erstmal sehr plausibel, weil das Tausalz eigentlich der größte Feind für unsere Brücken insgesamt ist. Und dieses Tausalz besteht aus einem normalen Kochsalz, also Natriumchlorid. Und diese Chloride dringen dann in gelöster Form in das Bauwerk ein, wenn die Abdichtungsmaßnahmen nicht funktionieren. Und dieses Chlorid wirkt dann als Katalysator, als Korrosionsbeschleuniger. Und das Schlimme an diesen Salzen ist, dass diese Salze sich nicht verbrauchen, sondern solange die Salze im Bauwerk sind, arbeiten die quasi als Korrosionsbeschleuniger. Das ist das Gefährliche an diesen Salzen.
Und dass dieser Schaden schon in DDR-Zeiten erstmals aufgetreten ist?
Ja, die Chloride können natürlich über die gesamte Lebensdauer einer Brücke eintreten. Und wenn damals zu DDR-Zeiten jetzt keine Schutzmaßnahmen infolge einer Abdichtung richtig aufgebracht worden sind und diese auch funktionieren, dann kann natürlich schon in den ersten Jahren und Jahrzehnten eine kritische Chloridfracht eingetragen werden. Und die führt dann im Laufe der Zeit zu immer weiteren Schäden. Also das ist auch plausibel.
Es hieß auch heute, in der Vergangenheit sei ein Chloridentzug an der Brücke vorgenommen worden. Wie kann ich mir das denn vorstellen?
Ja, die übliche Instandsetzung ist, dass man den chloridverseuchten Beton mechanisch entfernt und einen neuen, gesunden Beton quasi einbaut. Das ist natürlich aufwendig, man muss an die Brücke ran. Und dann gibt es eine Spezialmethode, möchte ich es mal nennen, das ist der sogenannte elektrochemische Chloridentzug. Da legt man ein elektrisches Feld an die Oberfläche des Stahlbetons an und dieses elektrische Feld zieht quasi diese Chloridionen, die ja elektrisch geladen sind, über eine positive Spannung nach außen. Das heißt, man entfernt den Beton nicht, sondern man versucht, die Chloride aus dem Beton selbst zu entfernen, um den Beton zu belassen. Ist eine Spezialmethode, ist auch elegant, wenn es funktioniert, aber es klappt halt nicht bei jedem Bauwerk und bei jeder Belastung.
Mhm. Diese Brücke in Dresden ist eine Spannbetonbrücke aus dem Jahr 1971. Damals wurde sie fertiggestellt. Ist denn diese Bauweise an sich ein Problem für Brücken, die so alt sind?
Die Bauweisen haben sich natürlich im Laufe der Jahre geändert. Am Anfang war man sehr euphorisch mit dieser Spannbetonbauweise und hat auch Bauweisen gewählt, die jetzt in heutiger Betrachtung zu risikoreich sind. Das heißt, sie sind damals noch nicht so robust gebaut gewesen, wie sie heute gebaut sind. Und mit diesem Altbestand muss man jetzt leben, da muss man entsprechend intensiv überwachen. und die Brücken dann auch, wenn sie dann, sagen wir, ihre Lebensdauer erreicht haben und nicht mehr instand gesetzt werden können, dann ersetzen. Und die alten Brücken haben mehr Schwachstellen, das kann man auf jeden Fall sagen, als die heutigen Brücken.
Wir spekulieren jetzt mal, Salz könnte tatsächlich den Stahl in der Brücke angegriffen haben. Dadurch könnte die Brücke instabil geworden sein, sodass sie dann heute Nacht eingestürzt ist. Wird denn die Standsicherheit von solchen Bauwerken nicht regelmäßig überprüft?
Ja, das wird sie natürlich. Also die Brückenbauwerke gehören zu den Bauwerken in Deutschland, die am engsten überwacht sind. Da gibt es alle 3 Jahre eine regelmäßige Prüfung. Das sind dann Sichtprüfungen oder Handnahmeprüfungen. Und wenn diese Prüfungen ergeben, dass es Schadensanzeichen visuell gibt, dann geht man auch tiefer in die Untersuchung rein. Da gibt es sogenannte objektbezogene Schadensanalysen und man versucht dann natürlich so weit zu untersuchen, damit man sicherstellen kann, dass so etwas nicht passiert. Es ist natürlich auch so, dass auch die diffizilste Untersuchungsmethode nicht eine hundertprozentige Sicherheit ergibt, dass jeder Schadenspunkt erkannt werden kann. So dass solche Brückeneinstürze wie jetzt in Dresden zwar tragisch sind, aber in Deutschland doch relativ selten. Das ist in anderen Ländern tatsächlich anders. Also in anderen Ländern stürzen viel mehr Brücken ein, weil die eben nicht diese intensive Überwachung haben, wie es die deutschen Brücken haben.
Aber wenn man solch einen Salzeintrag vermutet, müsste man dann in die Brücke nicht hineinbohren, müsste man Proben entnehmen?
Das macht man auch. Aber man erwischt nicht unbedingt jeden Bereich, wo Salz eingedrungen sein kann. Das muss halt vorher genau analysiert werden. Aber so eine Brücke ist natürlich auch relativ kompliziert, sodass es dann, je nachdem wie auch der Untersuchungsumfang war, dass es sein kann, dass man nicht jeden potenziellen Schadensbereich erkannt hat. Eine hundertprozentige Sicherheit haben wir natürlich bei solchen Bauwerken nie.
Dieser Brückenzug, der nun eingestürzt ist, der sollte eigentlich saniert werden ab dem kommenden Jahr. Müsste man solch ein Bauwerk dann nicht ganz besonders streng unter Beobachtung halten?
Das muss man natürlich. Das weiß ich jetzt auch nicht, was dort passiert ist. Aber wenn es Brücken gibt, wo, ich sage mal, die Instandsetzung nicht mehr richtig funktioniert oder wo man nicht genau weiß, inwieweit noch genügend Tragreserven da sind, dann werden diese Bauwerke mit einem Monitoring-System versehen, wo man dann Schadensanzeichen online zum Beispiel aufs Handy kriegt. Ich habe zum Beispiel eine Brücke, die schickt mir Alarmmeldungen online aufs Handy, wo man dann schnell reagieren kann, wenn irgendwie ein gefährlicher Zustand passiert. Ob das dort der Fall war, weiß ich nicht, aber solche gefährdeten Bauwerke werden natürlich besonders intensiv überwacht und dann auch mit Dauersystemen, die Alarme geben können, versehen.
Lässt sich das abschätzen, wie viele Brücken, die möglicherweise ähnlich stark gefährdet sind, stehen denn noch in Deutschland?
Ja, es gibt Berichte und Zusammenstellungen beim Bundesministerium für Verkehr bzw. der Bundesanstalt für Straßenwesen. Das handelt sich schon um Dutzende solcher Brücken, die gefährdet sind und auch die intensiv auch mit Monitoring-Systemen überwacht werden.
Soweit Professor Christian Sodeikat, Experte für Bauwerksanalyse. In Namibia im Süden Afrikas herrscht aktuell eine extreme Dürre. Und der Wassermangel, der führt auch zu Nahrungsmangel. Die Regierung hat deshalb beschlossen, über 700 Wildtiere zu erlegen. Elefanten, Zebras und so weiter. Das soll die Ressourcen schonen und die Bevölkerung mit Fleisch versorgen. Doch dieser Plan trifft auch auf Kritik. Wie sinnvoll sind die Maßnahmen? Das wollte Magdalena Schmude wissen.
Namibia liegt in einer der trockensten Regionen der Erde. Im gesamten Jahr fallen dort durchschnittlich nur 250 mm Niederschläge. Das ist extrem wenig und ein Viertel so viel wie in Deutschland. Der Großteil davon fällt in der Regenzeit zwischen Oktober und April und muss dann für den Rest des Jahres reichen. Doch die letzte Regenzeit war schlecht. Durch ein starkes El Niño-Ereignis über dem Pazifik fielen unterdurchschnittlich wenig Niederschläge, sagt der Meteorologe Andreas Fink vom Karlsruher Institut für Technologie.
Und somit haben sich die Grundwasserspeicher, die Talsperren eben in der letzten Regenzeit gar nicht hinreichend füllen können. Jetzt sind wir am Ende der Trockenzeit. Ich weiß, dass in der Nähe von Windhoek einer der Talsperren im Moment 16% noch Füllvolumen hat und es dort auch schon zu Wasserrationierungsmaßnahmen und einem teureren Wasserpreis kommt. Also wir sehen dort eben infolge auch der sehr, sehr geringen Niederschläge der letzten Regenzeit im Moment eine ganz prekäre Dürresituation.
Im Norden Namibias, wo die meiste Landwirtschaft betrieben wird, fielen die Ernten entsprechend gering aus. Wird das Wasser knapp, wächst auch weniger. Das Futter für Nutztiere wie Rinder oder Ziegen fehlt. Die Tiere sterben und fallen als Lieferanten für Milch oder Fleisch aus. Dazu kommen Probleme mit Wildtieren, die auf der Suche nach Wasser und Nahrung immer näher an Dörfer und Siedlungen herankommen. Das namibische Ministerium für Umwelt, Försterei und Tourismus hat deshalb entschieden, im ganzen Land 723 Wildtiere schießen zu lassen. Vor allem Zebras und Antilopen, aber auch Büffel, Impalas, Elefanten und einige Nilpferde. Der Ökologe Nils Blaum von der Universität Potsdam, der seit mehr als 20 Jahren auch in Namibia forscht, hält das in der aktuellen Situation für sinnvoll.
Also solche Entnahmen sind aus einer ökologischen Perspektive eigentlich ein ganz wichtiges Managementinstrument zum Schutz von diesen wertvollen Ressourcen. Und insbesondere während solcher extremen Dürreperioden, wie wir sie jetzt irgendwie aktuell in Namibia beobachten, wo unglaublich viele Wildtiere, aber auch Haustiere sterben, verhungern, weil es eben nicht genügend Nahrung und Wasser gibt.
Die ersten 170 Tiere wurden bereits getötet. Das hat besonders in internationalen Medien für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Auch lokale Tierschutzorganisationen sprechen sich gegen die Maßnahmen aus. Sie befürchten negative Auswirkungen für den Erhalt der Arten, besonders bei den Elefanten. Nils Blaum teilt diese Befürchtungen nicht.
Ich denke, dass diese Maßnahme des Ministeriums, diese knapp 730 Tiere zu entnehmen, das scheint erstmal viel zu sein. Aber im Vergleich zu den bestimmt 3 Millionen Tieren, die in Savannenlandschaften Namibias leben, ist es ein sehr geringer Anteil. Wenn man 300 Zebras entnimmt bei einer Populationsgröße, die allein im Itasha Nationalpark 20.000 Tiere betrifft, dann sind das ungefähr 1% der Population. Das ist also ein ganz geringer Anteil und es wird keine negativen Konsequenzen auf die Population haben.
Um die Wirkung auf einzelne Gruppen von Tieren abzumildern, werden nicht alle Tiere in einem Gebiet geschossen, sondern auf verschiedene Parks verteilt, so der Plan der Regierung. Dabei entnimmt man gezielt ältere und schwache Tiere. Und wenn so weniger Wildtiere miteinander um Wasser und Nahrung konkurrieren, schützt das auch die jeweilige Art, weil ihr Lebensraum trotz der Dürre weniger belastet wird, sagt Nils Blaum.
Denn damit wird letztendlich der Druck auf die Vegetation reduziert und auch auf die Wasserstellen, denn die Tiere konzentrieren sich dann häufig an und um diese Wasserstellen herum. Damit wird vom Prinzip die komplette Vegetation in großen Gebieten um solche Wasserstellen herum völlig zerstört. Es gibt kein Gras mehr, was wächst. Auch die Bäume und Büsche werden massiv beschädigt. Elefanten können einen Baum, wenn die sozusagen an die hohen Blätter nicht mehr rankommen können, die hauen den einfach um.
Bei den Elefanten sollen vor allem Tiere in sogenannten Konfliktgebieten entnommen werden, wo es öfter zu gefährlichen Situationen für Menschen kommt. Ihr Fleisch soll anschließend helfen, die Nahrungsknappheit zu lindern. Ebenso wie das der Büffel, Impalas, Zebras und Antilopen, die den Großteil der geplanten Abschüsse ausmachen.
Das mag tierschutzethisch immer sehr, sehr hart rüberkommen, aber es ist absolut sinnvoll. Und damit werden diese Tiere auch nachhaltig genutzt. Man lässt sie nicht einfach verhungern, sondern man nutzt sie.
Was aber, wenn es in Zukunft öfter dazu kommt? Denn auch im schon sehr trockenen Namibia wird sich der Klimawandel bemerkbar machen, sagt der Meteorologe Andreas Fink vom KIT.
Wir sehen schon einen Trend zu mehr Trockenheit. Der ist auch nicht so sehr auch immer in den Jahressummen zu sehen, sondern in einem verspäteten Einsetzen der Regenzeit und in der Tatsache, dass sich die Niederschlagsereignisse intensiver sozusagen auf kürzeren Zeiträumen abspielen, mit größeren Trockenperioden auch in der Regenzeit, was ungünstig für die Landwirtschaft ist. Und so sind die Aussichten auf lange Frist für Namibia nicht sehr günstig.
Müssen Wildtiere in Namibia wegen der Dürre erlegt werden? Ein Beitrag von Magdalena Schmude war das. Der Merkur ist der innerste Planet im Sonnensystem und bisher haben ihn nur 2 Raumsonden besucht, beide von der NASA. Seit 2018 ist nun aber eine neue Mission auf dem Weg. Bepi Colombo heißt die Sonde und gebaut wurde sie von Japan und Europa. Ihre Ankunft am Merkur wird sich allerdings leicht verzögern, hat Karl Urban erfahren auf dem Europäischen Kongress für Planetenforschung in Berlin.
Für die alten Griechen stand der sonnennächste Planet für eine schnelle Gottheit, nämlich für Hermes, den Götterboten. Die Römer nannten ihn Merkur und so heißt er bis heute. Seit 6 Jahren ist die Raumsonde Bepi Colombo schon unterwegs zu ihm.
Der Merkur ist natürlich in einer Bahn um die Sonne, wo er auch sehr schnell ist.
Bepi Colombo musste vor allem beschleunigen, sagt Missionswissenschaftler Johannes Benkhoff von der ESA. Die Raumsonde hat nach dem Start einmal an der Erde Schwung geholt, dann 2-mal an der Venus. Und auch der Merkur lag schon mehrfach auf seinem Weg. Am letzten Mittwoch stand der 4. geplante Vorbeiflug an dem flinken Planeten an, um die Sonde weiter auf Schwung zu bringen.
Wir müssen jetzt versuchen, sozusagen uns immer mehr und mehr an den Merkur anzugleichen. Wir haben auch einen Orbit um die Sonne. Und der war im Anfang den Erdorbit gleich. Und nach dem letzten Vorbeiflug, den wir jetzt hatten, sind wir in einer 1:1 Resonanz mit dem Merkur.
Das bedeutet, Bepi Colombo fliegt bereits in der gleichen Zeit um die Sonne wie der Merkur, aber noch mit abweichender Bahngeschwindigkeit. Einholen muss sie ihn also noch. Doch vor wenigen Monaten entdeckte das Missionsteam ein Problem.
Unsere Solarpanel versorgen uns nicht mehr mit dem Strom, den wir angenommen hatten. Also sie haben kleine Fehler. Wir wissen noch nicht 100%, was die Ursache dafür ist. Wir vermuten, Meteoriteneinschläge könnten eine Ursache dafür sein. Jedenfalls haben wir nicht mehr die Power, die wir uns gewünscht hätten.
Bepi Colombo wird von einem Ionentriebwerk angetrieben. Durch ein starkes elektrisches Feld werden kontinuierlich geladene Xenonteilchen hinausgeschleudert. Doch da die Stromversorgung schwächelt, kann Bepi Colombo nun weniger Gas geben als gedacht. Die Ankunft im Merkur-Orbit verzögert sich dadurch um fast ein Jahr. Sie ist nun für November 2026 geplant. Das zurückliegende Schwungmanöver am Merkur war deshalb umso wichtiger.
Und deshalb war jetzt die letzte Woche für uns ja eine große Erleichterung, als wir dann erfahren haben, das hat jetzt geklappt, dieser Vorbeiflug hat stattgefunden.
Immerhin konnten Forschende die zurückliegenden Vorbeiflüge am Merkur schon wissenschaftlich nutzen. Das betrifft zum Beispiel das größte Rätsel des Planeten.
Die Erde hat ein starkes Magnetfeld, aber der Mars hat keines mehr. Die Venus hat keines. Es ist also sehr merkwürdig, wie das Magnetfeld im Innern des Merkurs erzeugt wird.
Yasumasa Kasaba von der Tohoku-Universität arbeitet am japanischen Teil von Bepi Colombo, dem Magnetosphärenorbiter, der sich kurz vor der Ankunft im November 2026 vom Rest der Sonde trennen soll. Schon während der letzten Vorbeiflüge konnte das Instrument einen am Merkur bisher unbekannten elektromagnetischen Effekt nachweisen. Sogenannte Whistler-Wellen. Das sind Radiowellen, die auf der Erde durch Gewitter entstehen. Am Merkur deuten sie vermutlich auf ein komplexes Zusammenspiel der starken Teilchenwinde von der Sonne mit dem schwachen Magnetfeld des Planeten hin.
Die Whistler-Wellen am Merkur sind sehr fragil und sie treten vor allem in einer begrenzten Zone während des Sonnenaufgangs auf. Und im Moment wissen wir noch nicht, warum.
Auch Bilder wurden beim letzten Vorbeiflug gemacht. Sie zeigen die Südpolregion mit besonderen Kratern, die auf Merkurs zernarbter Oberfläche häufig auftreten. Es sind Einschlagskrater, in deren Inneren sich ein zweiter steil aufragender Ringwall befindet. Warum solche Doppelringkrater auf dem Merkur zahlreicher sind als auf Mond oder Mars, gehört zu den Fragen, die Bepi Colombo nach der Ankunft ergründen soll.
Karl Urban war das über die verspätete Merkur-Mission Bepi Colombo. Und wir kommen nun vollkommen rechtzeitig zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Michael Stang.
Grönlandhaie gelten mit einer geschätzten Lebenserwartung von etwa 400 Jahren als die langlebigsten Wirbeltiere der Erde. Einem internationalen Forschungsteam ist es nun gelungen, das Genom dieses bedrohten Bewohners der Tiefen des nördlichen Atlantiks und des arktischen Ozeans zu sequenzieren. Die Analysen deuten an, dass eine effiziente DNA-Reparatur eine wichtige Rolle für die extreme Langlebigkeit dieser Tiere spielen könnte. Die Entschlüsselung des Erbguts soll dabei helfen, die allgemeinen Mechanismen zu verstehen, wie Organismen so alt werden können. Die ersten Ergebnisse wurden auf der Plattform BioArchive veröffentlicht.
Die erste Augentransplantation bleibt ein Erfolg.
Im Frühjahr 2023 transplantierte ein Team der Universität von New York erstmals einem schwer verletzten Menschen ein ganzes Auge sowie Teile des Gesichts. Gut ein Jahr später berichten die behandelnden Mediziner im Fachmagazin JAMA über die Fortschritte des Patienten innerhalb des ersten Jahres nach der Operation. Demnach wird das transplantierte Auge weiterhin durchblutet und weist einen normalen Augendruck auf. Die Photorezeptoren reagieren auf Lichtreize. Jedoch funktioniert die Verbindung zum Gehirn des Patienten nicht. Daher ist der heute 46-jährige Mann auf dem transplantierten Auge weiterhin blind.
Fliegen im Schwarm spart mehr Energie als gedacht.
Menschliche Pflegeeltern hatten in Kärnten 32 Waldrappküken mit der Hand aufgezogen. Die Jungvögel lernten dann, Leichtflugzeugen mit ihren Pflegeeltern darin hinterherzufliegen. Später flog der Schwarm in ein Winterquartier nach Italien, eine Strecke von 720 Kilometern. Dazu waren die Vögel mit Positions-, Beschleunigungs- und Herzfrequenzmessgeräten ausgestattet. So konnte ein Forschungsteam aus Österreich den Energieverbrauch der Tiere messen und berichtet nun in den Proceedings B der britischen Royal Society darüber. Demnach sparen die Vögel beim Flug vor allem in der V-Formation Energie. Denn schräg hinter den voranfliegenden Vögeln entstehen kleine Aufwindregionen, von denen die nachfolgenden Tiere profitieren. In diesen Wirbelschleppen können Vögel kurze Gleitflüge einschieben, müssen weniger Muskelbewegungen durchführen und haben eine niedrigere Herzfrequenz.
Methanemissionen steigen immer schneller.
Knapp 160 Staaten haben sich verpflichtet, ihre Methanemissionen bis zum Jahr 2030 um 30% zu senken. Aktuelle Daten zeigen nun, dass die weltweiten Emissionen des Treibhausgases in den letzten 5 Jahren schneller gestiegen sind als je zuvor. Die Methankonzentration in der Atmosphäre liegt heute mehr als 2,6 Mal höher als in der vorindustriellen Zeit, notiert ein internationales Forschungsteam im Fachblatt Environmental Research Letters. Und die Emissionen steigen weiter, was laut Klimaszenarien zu einer globalen Erwärmung von über 3 Grad Celsius bis zum Ende des Jahrhunderts führen werde.
Ein Medikament könnte schwer übergewichtigen Kindern helfen.
Das Medikament Liraglutid des Herstellers Novo Nordisk hilft übergewichtigen Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren bei einer Gewichtsabnahme. Die Ergebnisse einer Phase-3-Studie bestätigen die Effektivität und Sicherheit des Medikaments, heißt es im New England Journal of Medicine. Bisher gibt es für diese Altersgruppe keinerlei Medikation, um Adipositas zu behandeln. Das Medikament bindet an einen Rezeptor der Bauchspeicheldrüse und hemmt damit unter anderem den Appetit. Das Mittel wurde zur Behandlung von Diabetes und Übergewicht bei Erwachsenen und Jugendlichen zugelassen. Ob sich das Medikament bei Kindern für eine langfristige Therapie eignet, wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen.
Sternzeit, 11. September. Halley, Heidelberg und die Kometenpanik. Im Herbst 1909 wartete man ungeduldig auf Komet Halley. Der sollte gut ein halbes Jahr später den sonnennächsten Punkt seiner Bahn durchlaufen, war aber noch nicht gesichtet worden. Der Heidelberger Astronom Max Wolf richtete in der Nacht heute vor 115 Jahren den Walz-Reflektor der Landessternwarte auf dem Königstuhl an den Himmel. Mit dem Spiegelteleskop nahm er 2 langbelichtete Fotoplatten auf. Im Beobachtungsbuch trug er mit Tinte Position, Sichtbedingungen, Belichtungszeit etc. ein. Vermerkt ist dort Suche Halley. Auf den Bildern zeigte sich dann tatsächlich der lang ersehnte Lichtfleck. Max Wolf schrieb ins Beobachtungsbuch sehr groß Halley gefunden und malte mit rotem Buntstift noch ein Kometensymbol dazu, einen Kreis mit 3 Linien als Schweif. In den folgenden Wochen beobachtete er den Kometen immer wieder und berechnete dessen Bahn. Wie sich zeigte, würde bei Halleys Vorbeiflug die Erde für einige Stunden durch den Schweif des Kometen ziehen. Schon damals war bekannt, dass Kometen auch Blausäuremoleküle enthalten. Fachleute wussten aber auch, dass das Gas extrem dünn verteilt ist und bei der Erdpassage ohnehin nicht in die tieferen Schichten der Atmosphäre gelangt. Doch es half nichts. Schnell sorgten Schreckensmeldungen vom bevorstehenden Gifttod der Menschheit fast für eine Massenpanik. In der legendären Kometennacht passierte dann nichts. Halley befindet sich derzeit unbeobachtbar jenseits der Neptunbahn. Erst 2061 leuchtet er wieder am Himmel.
Ja, da müssen wir noch ein wenig warten. Nicht warten müssen wir auf das Ende der heutigen Sendung, denn das haben wir gerade erreicht. Im Studio verabschiedet sich Arndt Reuning.